es ist ein absolut tiefgreifender Wandel, der durch die Automobilindustrie geht, weil es eben nicht nur der Wandel von einem verbrennungsmotorischen Antrieb hin zu einem elektromotorischen ist. Ich nehme nicht einfach nur eine Maschine aus dem Produktfahrzeug und tue eine andere rein und alles andere bleibt so. Nein, es verändert sich alles.
Electrified, der Podcast. Willkommen zu Electrified, der Podcast. An dieser Stelle treffen wir regelmäßig spannende Visionäre und Macher zu einem inspirierenden Gedankenaustausch. Wir sprechen über Themen, die uns bewegen. Über Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Und das immer vor dem Hintergrund des Wunsches nach Veränderung. Dies ist der Podcast von Electrified, dem Magazin für Mobilität, Nachhaltigkeit und Digitales. Schön, dass Sie dabei sind. We Drive the City. Willkommen beim Electrified Podcast. Präsentiert vom ersten und aktuellen ABB FIA Formel E Weltmeister, dem Mercedes EQ Formel E Team. Erfahrt mehr über das Team, den EQS und Mercedes EQ unter mercedes-benz.com/WeDriveTheCity.
Ein herzliches Willkommen zum neuen Podcast von Electrified. Mein Name ist Frank Mertens. Heute sind wir zu Gast bei Klaus Cicciora, dem Designchef von Volkswagen. Wir führen unser Gespräch mit ihm im Designzentrum von Volkswagen in Potsdam. Klaus Cicciora hat jahrelang das Design der Kernmarke VW verantwortet. In dieser Zeit war er unter anderem verantwortlich für Modelle wie den Golf, Touareg, Tiguan, T-Roc und die neue ID-Familie. Seit April 2020 ist er Designchef des VW-Konzerns und damit für alle 10 Marken des Autobauers verantwortlich. Es freut mich sehr, dass wir zu Ihnen nach Potsdam hier ins Designzentrum kommen durften, Herr Cicciora.
Schön, dass ich Sie hier begrüßen darf und toll, dass wir miteinander reden. Freut mich sehr.
Ich bin gespannt, was Sie mir zum Designzentrum, vor allem aber zum Design der insgesamt 10 Marken erzählen werden, die Sie nun verantworten. Habe ich bei der Aufzählung der Modelle irgendetwas vergessen, was Ihnen besonders wichtig ist?
Ja, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, dass die ID-Family einen wichtigen Meilenstein in meiner Karriere darstellt. Das ist schon etwas gewesen, was einem in der Karriere eines Designers nicht so oft über den Weg läuft. Große Herausforderung, aber auch eine tolle Chance, die Marke zu prägen. Also ID Family. Und der ganz besonders der ID Buzz, der ja jetzt im März dann endlich auf die Straßen kommt, da freue ich mich auch schon sehr darauf, den dann im Straßenbild zu sehen und hoffe, dass dieses Fahrzeug ja den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
Warum ist der ID3 oder die ID-Familie für Sie was Besonderes? Als wir uns bei unserem letzten Interview oder einem der letzten Interviews mal unterhielten, sagten Sie, dass die Elektromobilität den Designern die Möglichkeit eröffnet, viel freier von einem weißen Blatt Papier aus die Arbeit anzugehen. Ist es dieser Aspekt oder gibt es da andere Aspekte, die für Sie viel mehr im Vordergrund stehen?
Ja, es ist schon der Aspekt, eine Marke elektrisch neu erfinden zu dürfen. Man muss sich ja klar machen, dass das ein Paradigmenwechsel ist. Ja, wir haben viele, viele Dekaden den Verbrennungsmotor im Zentrum unserer Aktivitäten stehen gehabt. Der hat die Form bestimmt. Viele Dinge sind einfach durch den Verbrennungsmotor und durch die Versorgung des Verbrennungsmotors mit Luft, durch die Kühlung, diktiert worden und sicherlich ist das auch der Base Layer gewesen für die tiefgründige Entwicklung von vielen Marken. Jetzt sind Karten neu gemischt. Der Verbrennungsmotor wird quasi aus der Gleichung genommen und das gibt einem die Chance, innezuhalten, nachzudenken, die Dinge neu aufzusetzen. Natürlich in den engen Grenzen, die einem durch die Fahrzeugphysik, durch Aerodynamik, durch Package, durch gesetzliche Vorschriften gesteckt werden. Aber Ziel war schon, und ich glaube, das kommt auch so rüber, dass man die Marke neu erfindet. Es geht ja hin bis zu dem Markenzeichen, dem Markenauftritt. Die ID-Family, ganz vorzuhaben, ist halt viel digitaler geworden, viel nachhaltiger. Und das ist ein Weg, den ich sehr begrüße, den ich über das Design natürlich auch stark zum Ausdruck
bringen möchte. Und ich glaube, dass die Menschen das auch so verstanden haben.
Würden Sie sagen, dass mit der ID-Familie ein wirklich neues Zeitalter auch beim Design begonnen hat, bei der Kernmarke Volkswagen und durch die Elektromobilität auch bei den anderen Marken des Konzerns?
Ja, das glaube ich schon. Es ist ein absolut tiefgreifender Wandel, der durch die Automobilindustrie geht, weil es eben nicht nur der Wandel von einem verbrennungsmotorischen Antrieb hin zu einem elektromotorischen ist. Ich nehme nicht einfach nur eine Maschine aus dem Produktfahrzeug und tue eine andere rein und alles andere bleibt so. Nein, es verändert sich alles. Die Fahrzeuge werden eben, wie schon erwähnt, digitaler. Das heißt aber nicht, dass da jetzt statt den normalen Tachos einfach nur digitale Anzeigeinstrumente drin sind. Es geht darum, dass die Fahrzeuge sozusagen up-to-date bleiben über Over-the-Air-Updates, dass sie verbessert werden können, dass sie Eigenschaften dazugewinnen, dass man im ständigen Datenverkehr steht, dass sie voll vernetzt sind, dass sie intelligent werden. All das führt dazu, dass sich unser Verhältnis zum Auto ändert. Und unser Verhältnis zum Kunden. Wir lernen viel mehr vom Kunden, wir haben einen direkteren Draht zum Kunden, wir hören viel mehr zu. Das alles ist eine Riesenveränderung, die so ein großes Unternehmen wie Volkswagen als Kernmarke, aber auch alle anderen Marken, ja, sehr herausfordert. Und aus meiner Sicht sind das halt die spannendsten Zeiten, in denen ein Designer tätig sein kann und darf. Also großartig, was man jetzt für Chancen hat, Zukunft zu gestalten. Und das ist ja nur der erste Schritt. Das autonome Fahren kommt ja auch noch.
Zu diesem Thema will ich sicherlich auch noch kommen, im Zusammenhang auch mit dem ID-Bus. Da gibt es ja mittlerweile auch oder in Kürze einen Versuch in Hamburg und ich glaube auch in München. Ich würde aber ganz gerne, bevor ich zum autonomen Fahren komme, noch ein bisschen bei der Elektromobilität bleiben, wobei das natürlich auch vom autonomen Fahren nicht zu trennen ist. Sie sind jetzt 30 Jahre oder über 30 Jahre im Konzern tätig. Ist dann die Elektromobilität das, wenn ich Sie richtig verstehe, was die größte Veränderung auch im Design der Marke betrifft, gebracht hat? Ist das so?
Ja, absolut. Wenn ich darf, ja, ist es ja so, dass man, als ich angefangen habe bei Volkswagen mit weiß bekittelten Ingenieuren, über doch sehr rudimentäre Formen geschaut habe. Ja, das kam mir damals natürlich vor wie Futureland. Ja, also jetzt nicht falsch verstehen, aber das hat sich unglaublich entwickelt. Das Felddesign hat sich unglaublich entwickelt. Die Marke hat sich unglaublich entwickelt. Und das schon in der Zeit der verbrennungsmotorischen Ära. Ja, also wenn man den Golf 1 mal 1:1 vergleichen würde mit dem Golf 8, die also wirklich nebeneinander stellt, dann ist der Golf 1 zwar immer noch stilbildend in seiner ikonischen Form, aber ansonsten doch relativ stark Keksschachtel, wenn man es mal brutal sagt, und doch sehr, sehr einfach und schlicht. Er hat halt ein Autoradio, wenn man das als Ausstattung dazu gekauft hat. Und ein Golf 8 ist ein hochtechnisiertes Produkt, das eine unglaubliche Sicherheit bietet, viele Fahrerassistenzsysteme alleine einparken kann, viel Komfort bietet. Da hat eine unglaubliche Entwicklung stattgefunden. Und das wird jetzt eben nochmal getoppt dadurch, ja, dass so eine Zäsur stattfindet und man quasi auf dem aufsatteln nochmal neu über die Kundenbeziehung, über das Design, über den Ausdruck der Marke, über den Purpose nachdenkt. Ja. Und wir haben uns halt sehr stark im gesamten Konzern auch darauf fokussiert, CO2-Neutralität in den Blick zu nehmen, Circular Economy in den Blick zu nehmen, ja, die ganze Energiebilanz, die Effizienz der Fahrzeuge uns anzuschauen. Und dieser ganze Wandel muss sich ja auch in der Form zum Ausdruck bringen. Das müssen ja Menschen irgendwie sehen. Das ist irgendwie cool, das ist neu, das ist Zukunft. Das muss ich an dem Produkt ablesen können. Deswegen streben Designer sehr danach, das auch quasi in den markengenetischen Code hineinzuweben, hineinzustricken. Nur geht uns das nicht immer schnell genug. Man muss sich halt bei so hochkomplexen Produkten in langsameren Schritten vorwärts bewegen. Das haben wir ja gelernt über die Zeit. Aber jetzt gibt es halt mal einen großen Schritt oder wir bewegen uns in größeren Schritten. Und das ist natürlich toll.
Wenn Sie sich den ID3 anschauen oder die ID-Familie, wie mutig waren denn da die Designer und inwieweit haben Ihre Kollegen und Sie auch selbst die Freiheiten genutzt, die sich durch die Elektromobilität ergeben hat? Wenn man sich das Auto oder die Autos anschaut, ID3, ID4, ID5 und jetzt auch den ID-Bus zumindest, was bislang von ihm zu sehen ist zum Zeitpunkt unseres Gespräches. Die Weltpremiere ist ja erst am 9. März in München. Da habe ich nicht den Eindruck, dass das besonders mutig ist von der Designsprache.
Ja, da kommen wir jetzt auf ein Spannungsfeld zu sprechen, das ja auch unter Designern viel diskutiert wird. Volkswagen muss als Kernmarke, als Produkt, als ID3, als ID4 vielen, vielen Menschen gefallen. Es geht nicht darum, über Skurrilität einen Ausdruck zu finden, der dann irgendwie Moderne darstellt. Dieses Experiment haben ja auch einige Hersteller gemacht und sind damit auf die Nase gefallen.
Sie meinen damit den i3 von BMW oder welches Auto haben Sie im Hinterkopf?
Da würde ich mich jetzt nicht kaprizieren, jetzt eine andere Marke zu nennen, weil ich Hochachtung habe vor dem, was Designer auf die Räder stellen. Und man hat unheimlich viel Zwänge, ja. Aber ich glaube, wir haben alle Autos im Kopf, die dann auftauchen vor dem inneren Auge, wenn man über Skurrilität spricht, wo man zu forciert etwas zum Ausdruck bringen wollte, was dann etwas abgeglitten ist in die Skurrilität und dann nicht unbedingt massenadaptierbar ist. Jetzt sage ich nicht, dass der ID3 ein Meisterstück des Futurismus ist. Das ist er nicht. Aber es ist ein sehr ausgewogenes, klar gezeichnetes Auto, das den Zugewinn an Innenraum, der über die Elektromobilität quasi möglich wurde, zum Ausdruck bringt. Vorderer, kürzerer Überhang, längere Innenraummaße oder mehr Komfortmaße. All das bringt auch die Form stark zum Ausdruck und das in einer ansprechenden, markenaffinen Interpretation, die vielleicht dem einen oder anderen nicht futuristisch genug ist, aber von vielen als angenehm und wenig provokant für das Auge gesehen wird. Es gibt andere Marken, die bei uns im Konzern die Rolle spielen, etwas provokanter zu sein und mutiger und mehr in die Nische zu gehen. Ja, wir wollen ja...
Welchen Hersteller meinen Sie aus Ihrem Markt? Ad hoc fällt mir aufgrund dessen, was Sie sagen, keiner ein.
Ja, für mich ist das natürlich ganz klar Cupra und natürlich auch Audi, die jeweils in ihrer Rolle deutlich mehr Ecke oder Kante oder auch Rundung zeigen können und dürfen und eher polarisieren dürfen. Wobei das eben nicht in das Skurrile oder Hässliche gehen darf oder soll, sondern immer natürlich attraktiv sein soll, sein darf und Menschen eben anspricht, die nach dem eher ausdrucksstärkeren, nach dem expressiveren Design suchen. Und Sie werden sehen, dass Cupra auch elektrisch interpretiert diese Rolle sehr gut spielt und das auch zum Ausdruck bringen wird. Und Audi hat ja mit der Crans 4 gezeigt, wie Vorsprung durch Design, Vorsprung durch Technik interpretiert. Und auch da geht die Reise weiter. Ich denke, dass die Marken doch deutlich an Profil gewinnen werden und das auch zeigen.
Wenn wir über Elektromobilität sprechen und dort das Design, muss es dann so sein, dass Elektroautos progressiver und anders ausschauen vom Interior Design, als es ein Verbrenner tut? Also hier deutlich mehr Progressivität, wenn ich Ihre Ausführungen richtig verstehe, eher nicht, damit Sie auch den Massengeschmack treffen können.
Progressivität braucht ja einen Ausdruck. Ja, das zeigt die Marke Audi sehr stark bei dem Konzept Grand 4, wo kein Lenkrad mehr zu sehen ist und der Innenraum wie eine Lounge gestaltet ist, sehr relaxed, auf Komfort ausgerichtet. Und das Lenkrad tritt dann zutage, wenn man selber in den Fahrprozess eingreift. Ansonsten wird man chauffiert, First Class quasi in der ersten Reihe, schon eine sehr überzeugende Vision, wie die Zukunft sein kann. Volkswagen ist mit den IDs einen Weg gegangen, Schalltafel und Innenraum stark zu vereinfachen, viel schlichter und puristischer zu interpretieren, auf wenige Bedienelemente, die digital sind, sich auszurichten, mit dem Vorteil für den Kunden, dass über Updates das Auto über seine Lebenszeit optimiert wird, besser wird. Und da lernen wir natürlich viel. Wir haben von den Kunden auch viel Feedback bekommen und nicht nur Positives. Wir sind in der Lernkurve, aber wir werden besser und die Updates, die wir jetzt schon in die Autos geschickt haben, kommen bei den Kunden sehr gut an, zeigen eine deutliche Verbesserung in der Ergonomie und in der Bedienphilosophie. In so einer Transformation, in so einem Wandel müssen wir uns eben auch adaptieren und anpassen. Das ist eine große Herausforderung für unsere Organisation auch, aber wir gehen mutig voran.
Lassen Sie uns mal ganz kurz beim ID.3 bleiben. Was ist aus Ihrer Sicht an diesem Auto nicht gelungen in der Erstauflage? Ist es insbesondere der Innenraum, der ja von vielen als nicht wertig genug angesehen worden ist, unabhängig von der Ergonomie und der Anordnung der Instrumentierung?
Ja, wenn man jetzt in der Rückschau da sich den ID.3 anschaut, dann ist natürlich klar, dass das, was wir vorhatten, in Teilen nicht immer richtig rübergekommen ist. Ja, das hat auch viel mit der Kommunikation zu tun, wie man über das Produkt spricht oder wie man das dem Kunden nahe bringt. Auch da haben wir sicherlich noch zu lernen und müssen da auch selbstkritisch sein. Ziel war, ein Interieur zu machen, das sehr, sehr reduziert ist und mit Materialien versehen ist, die sehr einfach zu recyceln sind. Deswegen sind wir an vielen Stellen auf Bauteile gegangen, die in der Wahrnehmung, in der Perceived Quality, wie man das nennt, dann von den Kunden nicht so akzeptiert wurden, wie wir uns das vorgestellt haben. Das sind wir vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit und hätten mehr auf das, was Kunden von uns gewohnt sind, wenn sie einen Volkswagen betreten, achten sollen. Aber Lernkurve heißt ja, dass man sich verbessert und das werden Sie auch sehen.
Sie verantworten ja alle 10 Konzernmarken seit April 2020, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Haben es Ihre Kollegen verstanden, dass nachhaltige Mobilität auch eine andere Designsprache, andere Fahrzeuge verlangt? Wenn ich mir Fahrzeuge wie den Audi e-tron oder den Bentley Bentayga anschaue, Sie haben selbst den Grand Sphere genannt, ich könnte einige andere Fahrzeuge nennen, da habe ich nicht das Gefühl, dass diese Autos zur Nachhaltigkeit und einer Verkehrswende passen.
Ja, wir reden ja hier über den Verkehr von morgen. Bentayga gehört natürlich in seiner in seinem Wesen noch zu den ICEs. Wir werden Bentley elektrifizieren als Marke. Da werden wir auch große Schritte gehen. Audi ist aus meiner Sicht auf einem sehr, sehr guten Weg hin zu nachhaltiger Mobilität. Dass man in den Showcars Dinge zeigt, die etwas überhöht sind, halte ich für legitim, weil man ja etwas zum Ausdruck bringen will. Auch morgen werden wir Fahrzeuge sehen, die eine gerüttelt Maß an Größe haben, um ein gerüttelt Maß an Innenraum zu erzeugen. Und das gehört für mich auch zu dem kulturellen Ausdruck, den wir ja über viele Dekaden in der Menschheit entwickelt haben, ja? Dass wir Raum und luxuriös ausgestatteten Raum dann eben unseren Kunden auch anbieten. Das macht eine Marke wie Bentley auch sehr erfolgreich. Porsche fasst das anders auf, Audi auch, aber das macht ja den Unterschied aus, dass wir mit der Marke Volkswagen uns in kompakteren Fahrzeugen üben, beziehungsweise die auf den Markt bringen werden, ist auch klar. Klar ist aber auch, dass Hochtechnologie oft aus Premium-Fahrzeugen heraus entwickelt wird und dann demokratisiert wird. Das ist etwas, mit dem Volkswagen auch sehr erfolgreich war. Wir haben ja über viele Generationen High-End-Technik demokratisiert, in vielen Golf-Generationen, in vielen Produkten, die für den Kunden dann erschwinglich Technologien oder Features in Klassen getragen haben, die für den Kunden dann accessible sind. Und so wird das auch mit dem autonomen Fahren sein, so wird das mit Komfortfeatures sein, so wird das mit Elektroantrieben und den digitalen Gadgets, die damit einhergehen, auch sein. Volkswagen interessiert sich sehr dafür oder engagiert sich sehr dafür, auch kompaktere Fahrzeuge jetzt in den Fokus zu nehmen. Klar muss man aber auch sagen, dass die Kosten, die für batterieelektrische Antriebe anfallen, die Einzelkosten in der Produktentstehung sehr, sehr hoch sind. Und das führt natürlich dazu, dass eher Hochpreissegmente erstmal funktionieren, auch auf der geschäftlichen Seite, weil wir sind ja ein Unternehmen und wollen auch einen Gewinn erzielen. Wir sind eine Aktiengesellschaft, wir sind unseren Aktionären verpflichtet. All das muss man natürlich in Betracht ziehen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir sehr intensiv arbeiten an einer Zahl unterhalb von dem ID3.
2025 der ID1 oder ID Live, der vorgestellt worden ist, das ist ja das nächste Auto, was dann halt in dieser Preiskategorie irgendwie, je nachdem bei welchem Hersteller, bei Cooper soll es ein bisschen teurer sein, bei Ihnen um die 20.000 Euro dann liegen soll. Das ist das Auto, was Sie jetzt thematisieren.
Ja, da wollen wir hin. Der ID Live zeigt eine mögliche Facette solch eines Produktes. Sehr charmant, sehr, sehr Lifestyle betont und auch schon mit dem Hintergrund Circular Economy auf die Kunden loszulassen. Aber sehr spannend eben aus meiner Sicht, wenn wir den Verkehrswandel wollen und wenn wir Menschen Elektromobilität nahebringen wollen, dann müssen wir es erschwinglich machen. Und dann ist das Ziel, auch unter die 20 zu kommen.
Sie haben die Problematik angesprochen, dass sich das natürlich für den Konzern rechnen muss, aber ist es denn aus Ihrer Perspektive nicht viel zu spät, in 2025 mit so einem Fahrzeug zu kommen? Sie haben lange Zeit den VW e-Up als Kleinstfahrzeug angeboten mit einer enormen Nachfrage der Kundschaft. Jetzt wird er wieder angeboten. Die Frage ist, wie lange, das lasse ich mal dahingestellt. Aber ist nicht genau das, was es braucht, wenn wir über Klimawandel, nachhaltige Mobilität reden, so schön ein ID3 auch für den Anfang ist, hätte es nicht eigentlich den ID Live, ID1, wie auch immer das Kind am Ende heißen wird, gebraucht für den Start in die Elektromobilität und auch nicht einen Audi e-tron bei den Kollegen aus Ingolstadt als ein SUV, was einfach einen Gegensatz zur Effizienz und Nachhaltigkeit darstellt, unabhängig von der Kundennachfrage?
Ja, Menschen haben halt unterschiedliche Bedürfnisse und wir haben natürlich auch viel Kontakt mit Kunden und sprechen mit Kunden und testen auch unsere Produkte. Und so wie es eben heute größere Fahrzeuge gibt, wird es die morgen auch geben, weil Menschen das Bedürfnis haben, in einem gewissen Komfort zu reisen und ein gewisses Konzept mögen, viel Zeug dabei haben, Stauraum brauchen, Sicherheit wollen. All das geht ja nicht über Nacht weg. Und es wäre auch schade, wenn es so wäre. Außerdem leben natürlich auch sehr viele Menschen in nicht städtischen Räumen oder müssen über lange Strecken fahren. All das beeinflusst Technologie und Form. Und Sie wissen auch, dass Reichweiten bei batterieelektrischen Fahrzeugen und die Charging Ability, also wie schnell kriege ich wieder Energie ins Fahrzeug, also mit wie viel kW kann ich laden, ein Thema sind. All das sind Dinge, die den Preis nach oben treiben, weil, wie schon gesagt, wir über Hochtechnologie sprechen und die Einzelkosten extrem angespannt sind. Das sorgt auch dafür, dass man im Markt kaum kleinere Elektrofahrzeuge sieht. Unser Erfolg mit dem E-Up, den sehen wir natürlich. Der führt aber jetzt nicht zu klingelnder Kasse, sondern zum Gegenteil. Wir arbeiten, wie schon gesagt, sehr intensiv daran, erschwingliche, kompaktere Fahrzeuge auf den Markt zu bringen und die dann eben auch vom Footprint her nochmal kleiner sind.
Inwieweit beeinflusst momentan die Diskussion um Verkehrswende und insbesondere Klimaneutralität? Deutschland hat sich ja das Ziel gesetzt, bis 2045 zur Klimaneutralität zu kommen, also 5 Jahre eher, als es das Pariser Klimaschutzabkommen vorsieht. Welchen Einfluss hat das heute auf Sie und Ihre Kollegen bei der Arbeit?
Ich würde sagen, einen großen. Wir sehen ja, dass Menschen Elektromobilität sehr stark annehmen. Wir haben Bestelleingänge, die sind atemberaubend. Wir haben aber ein Problem. Wir kriegen die Autos nicht aus den Fabriken raus. Batterien sind nicht in ausreichender Zahl industrialisierbar. Der Aufbau der Infrastruktur wird dauern. Dieses ambitionierte Ziel finde ich total gut und das ist auch richtig so. Man kann sich aber auch vornehmen, da noch schneller hinzukommen. Es scheint ja so zu sein, als wenn die Menschen Elektromobilität wirklich adaptiert haben und wollen. Die ganze Charging-Infrastruktur muss aber hinterherkommen. Wenn man jetzt mit elektrischen Fahrzeugen unterwegs ist, über lange Strecken, kann man schon in das Problem geraten, dass man an einem Charger warten muss, bis man laden kann. Wenn Sie sich vorstellen, dass das nicht in der gebotenen Geschwindigkeit mitwächst, dann wird da ein Problem entstehen. Ja? Wir verderben quasi den Menschen den Spaß daran, elektrisch unterwegs zu sein, indem wir sie zwingen, eine Stunde zu warten bis oder eine halbe Stunde zu warten, bis die Infrastruktur bereitsteht, um ihr Fahrzeug zu laden. Auch dieses Themas haben wir uns angenommen, investieren da sehr stark, bauen eigene Charging-Netzwerke auf und nicht nur in Europa. All das fordert neben den Investitionen in neue Technologien, in neue Fabriken, extreme Anstrengungen und erfordert große Investitionen. Wir drehen im Moment an allen möglichen Schrauben, um dieses Thema schneller zu transformieren, als es vorhersehbar war.
Was ist denn Ihre Vision, wenn wir über Nachhaltigkeit in der Mobilität sprechen? Ich hatte mich mit Ihrem Kollegen Thomas Engblatt auf der IAA Mobility unterhalten und er sprach von dem klimaneutralen Auto 2030. Dass das wirklich eine Vision ist, das gibt er selber zu, dass das möglicherweise bis 2030 nicht umsetzbar ist. Könnte durchaus sein, sagt er selbst, aber man braucht diese Vision, um den nächsten Schritt zu machen bei der Mobilität. Wo gibt es da Ihre Vision?
Wir haben das mit dem ID.3 im Prinzip ja schon auf die Straße gestellt. Der kommt ja CO2-frei in Kundenhand.
Bilanziell,
was bilanziell
ja als Greenwashing auch bezeichnet werden könnte.
Ja, sehe ich anders. Die Energieform, die CO2-Emissionen, die im Moment einfach technisch nicht vermeidbar sind, dann auszugleichen, halte ich für legitim. Wir sind ja auf dem Weg. Ja. Das muss man. Man kann nicht einen Schalter umlegen und sagen, ab morgen bin ich CO2-neutral. Man muss sich jeden Fertigungsschritt, jedes Rohmaterial anschauen, hat extreme Herausforderungen, schon bei den gigantischen Materialmengen, die man braucht, um eine Fahrzeugflotte, wie Deutschland sie nur hat, umzuheben auf Elektromobilität, ist ein gigantischer Aufwand an Ressourcen. Dass das jetzt schneller geht und schneller gehen soll, finde ich super. Aber wir haben ja nicht viel davon, wenn wir jetzt sagen, egal wie wir es machen, Hauptsache wir stellen jetzt alles um auf elektrisch und auf dem Weg dahin emittieren wir viel mehr CO2, als wir verbrauchen würden, wenn wir es etwas nachhaltiger und langsamer machen würden. Also wir müssen den Umstieg von Energieträgern, die Energieerzeugung für die Infrastruktur, die Energieerzeugung für die Fertigungsschritte, all das braucht ja eine gewisse Zeit, um umgestellt zu werden. Allein das Werk in Zwickau quasi CO2-neutral zu machen, war ein gigantisches Unterfangen mit gigantischen Investitionssummen, die auch Zeit brauchen. Und wir haben ja viele, viele Mitarbeiter, denen gegenüber wir auch eine Verantwortung haben, die wir auf diesen Weg mitnehmen müssen. Wir müssen die Menschen ausbilden für neue Fertigungsschritte, im Umgang mit elektrischen Bauteilen gibt es viel zu lernen, viel zu beachten. All diese Dinge brauchen Zeit und wir machen das sehr nachhaltig, aber entschieden. Und unser Weg führt in die CO2-Neutralität, da wollen wir hin.
Glauben Sie, dass die Transformation früh genug von Seiten der Autoindustrie angegangen worden ist und dass das auch angekommen ist, dass sich die Mobilität ändern muss? Es gibt ja jetzt gerade die Ansage von BMW aus München, dass man eine nächste Verbrennergeneration letztlich entwickeln wird. Ein Umstand, der durchaus für Verwirrung sorgen könnte und für Irritation sorgen könnte vor dem Hintergrund der Verkehrswende und was in 2045 in Deutschland erreicht werden soll von den Klimazielen.
Naja, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der von dem goldenen Kalb da nicht lassen kann und der halt sagt, ich verdiene mit den verbrennungsmotorisch angetriebenen Fahrzeugen noch gut Geld, warum soll ich die jetzt abschalten? Warum soll ich die Fabriken abreißen? Warum soll ich das alles neu machen? Man tut halt beides parallel und geht dann langsamer durch die Transformation. Das muss natürlich jede Marke, jedes Unternehmen für sich selber entscheiden. Klar ist aus meiner Sicht, dass wir mit New Auto eine sehr entschiedene Strategie verfolgen und die Kunden und die Reaktion der Kunden glaube ich, geben uns auch recht. Ja, die extrem hohe Nachfrage nach Elektromobilen beschleunigt die Transformation, den Wandel. Ich würde sagen, let's go. Ne?
Würde es Ihre Arbeit erleichtern, wenn es klare Ansagen Ihres Vorstandes geben würde, dass, was weiß ich, Herr Brandstätter hat es ja mal in so eine Bandbreite gebracht, 2030, 2033, Ende des Verbrennungsmotors in Europa. Andere Märkte dürfte man noch weiter beliefern, wo es nicht so einfach ist, die Elektromobilität in den Start zu bringen. Ist das ein Aspekt, der die Arbeit für Sie einfach machen würde, wenn es das Datum XY geben würde, 2030 ist Feierabend mit dem Verbrenner bei Volkswagen, allen Marken des Konzerns, da könnte man sich wirklich konzentrieren auf genau ein Thema. Das ist nämlich Nachhaltigkeit in der Mobilität.
Ja, wir als Designer haben ja eine klare Vision, wo wir hinwollen. Wir werden die auch manifestieren. Wir werden die der Welt Zug um Zug zeigen. Die Kollegen in den Häusern arbeiten sehr intensiv an den Konzepten für die Zukunft und das, was an Projekten sich noch mit verbrennungsmotorischen Nachfolgern vorhandener Konzepte beschäftigt, wird halt abgearbeitet, ohne da jetzt zu vernachlässigen, dass am Ende des Kundes am Ende des Tages natürlich auch dort Kunden sitzen, die viel Geld für ein Produkt ausgeben und auch einen Wertgegenstand erwerben wollen, der zeitbeständig ist. Ja, also das wird natürlich mit derselben Gründlichkeit und Perfektion abgearbeitet, wie man das von uns auch erwarten darf. Aber die Uhr läuft für den Verbrennungsmotor gnadenlos ab. Ne? Die wird sicherlich nicht zurückgedreht.
Seit geraumer Zeit haben Sie einen Kanal auf YouTube, wo Sie das Autodesign von anderen Marken auch begutachten und hinterfragen. Wenn Sie sich beispielsweise, der BMW iX kam da bislang meines Erachtens noch nicht vor, wenn ich da nichts verpasst haben sollte, ist das ein Auto, das heutzutage noch in die Zeit passt, mit den Abmessungen und von diesem Design? Und Sie können auch gerne ein Fahrzeug aus dem Konzern nehmen, wenn es Ihnen einfacher fällt.
Die Kollegen suchen halt nach einem Ausdruck, nach einer neuen Sprache. Das ist ja bei nahezu allen Marken des Planeten zu beobachten. Kulturell aus meiner Sicht klar, ja. Elemente, die aus verbrennungsmotorischen Genen geboren sind, hat man jetzt auf dem Prüfstand und man sucht nach einer neuen Ausdrucksform und da verläuft sich der eine oder andere schon mal in Disproportion oder in Übertreibung. Aber das gehört alles zu den kulturellen Ausdrucksformen und da spielt Design auch eine große Rolle. Stellen Sie sich vor, wir hätten diesen Diskurs nicht. Wir würden nicht mal irgendwo anecken und da würde nicht mal der eine oder andere auch mal was zeigen, wo die ganze Welt sagt, wow, was ist das denn? Geht gar nicht. Ja? Das sind ja Ausdrucksformen, die in unserer Kultur ansonsten ja vielfältig gesehen werden bei so einem Industrieprodukt gehört das auch dazu. Das zeigt auch die wachsende Bedeutung von Design in der Wahrnehmung der Marken. Klar ist aber auch, wenn man seine Fühler zu weit ausstreckt, kann es halt auch mal sein, dass die Reaktionen einem dann negativ entgegenschlagen. Aber das ist eben das, was diese Zeit jetzt auch so spannend macht, dass man experimentiert. Es ist eben nicht mehr alles auf der sicheren Seite und man weiß genau, wie die Dinge sind oder sich weiterentwickeln werden. Die Zukunft ist ein Stück unsicherer oder unvorhersehbarer geworden und das macht es ja so spannend.
Wir befinden uns ja im Design Center, wenn ich das richtig unten gesehen habe, stand da der Cedric, den Sie, glaube ich, 2017 vorgestellt haben. Ich glaube, es war Es war in Genf im Drive hier an der Friedrichstraße. In ihrem Ausstellungsraum steht, glaube ich, noch der OnePod. Es sind zwei Konzeptfahrzeuge, die autonom sind. Und da komme ich jetzt zu Ihren Eingangsaussagen zurück zum autonomen Fahren. Ist das mehr als eine Fingerübung der OnePod für die Designer oder ist das wirklich etwas, was wir vielleicht ab 2025, 2030, wenn die Regularien für das autonome Fahren wirklich soweit sind, auch auf der Straße sehen werden?
Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Art von Mobilität kommen wird. Wann genau, werden wir sehen. Die Technologie dafür zu entwickeln, schien am Anfang überschaubar schwierig. Das hat sich geändert. Auch da ist die Menschheit in Lernkurve. Und Volkswagen ist aus meiner Sicht sehr gründlich. Das halte ich auch für sehr verantwortungsbewusst. Allein mit kamerabasierten Systemen vollautonom fahrende Fahrzeuge auf die Straße zu setzen, ist aus meiner persönlichen Sicht zumindest risikobehaftet. Regnet es, hagelt es, fliegt die Mücke gegen die Kamera, dann werden diese Fahrzeuge in ihrer Sicht eingeschränkt. Sie als Mensch können sich das aus dem Auge wischen, aber auch Sie werden, wenn Ihnen beim Fahrradfahren eine Mücke ins Auge fliegt, für die eine oder andere Zehntelsekunde vielleicht irritiert sein oder unaufmerksam. Das alles kann sich ein autonom fahrendes Fahrzeug, das dann Menschen transportieren soll und das sich in einem hochkomplexen System bewegt, nicht erlauben. Darum gehen wir auf mehrere Wahrnehmungsebenen und stimmen die aufeinander ab, was erfordert, dass Computing doch etwas komplexer ist. Aber wir gehen große Schritte vorwärts. Wie Sie ja schon gesagt haben, der ID.Buzz wird ein zumindest erstmal Teil autonom fahrendes Auto sein mit Sicherheitsfahrer. Wir sind mit ihren Partnern dort unterwegs und sammeln Daten und schauen, ob wir das nicht irgendwie hinkriegen.
Diese Zukunftsfahrzeuge, an denen Sie hier arbeiten, das ist alles hier im Designzentrum in Potsdam angesiedelt und steht ja Future Center oder ist es auch auf anderen Designzentren, wo die Arbeit an solchen Fahrzeugen wie dem OnePod stattfindet?
Natürlich arbeiten auch die anderen Marken an Zukunftskonzepten. Wir sind hier aber auch Partner der Konzernforschung und arbeiten an vorgelagerten Projekten, also wirklich auch an Designforschung. Und ich glaube, dass der OnePod und auch der Cedric sehr weit nach in die Zukunft reichende Showcars oder Darstellungen gewesen sind und sind, die schon eine gewisse Validität haben und die auch von der Konkurrenz von den Mitbewerbern sehr genau beobachtet werden. Ich glaube aber auch, dass wir gemeinsam mit Kommunen, mit den Regulierungsbehörden und mit allen möglichen Partnern an dieser Idee zusammenarbeiten sollten, weil Verkehr in Städten so wieder enabled werden kann. Dafür brauchen wir Technologie. Und wenn Sie sich vorstellen, dass dann in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft Sie mit dem Smartphone einfach einen autonom fahrenden OnePod vor die Tür beordern können, der fährt Sie dahin, wo Sie wollen, und Sie müssen sich nicht um das Parken kümmern und müssen nicht, wenn Sie wieder zurück wollen, zu irgendeinem parkierten Fahrzeug laufen und haben dann Knöllchen kassiert, weil es zu lang gedauert hat. Und all das wird halt Mobilität hoffentlich flüssiger machen und auch nachhaltiger. Und darum geht es natürlich. Das ist eine Vision, der wir folgen. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen.
Sind die People Mover genau das Fahrzeug, was in Zukunft die innerstädtische Mobilität bestimmen wird? Dass die reine Individualmobilität in den Hintergrund tritt und wir halt in solchen People Movern autonom elektrisch unterwegs sein werden?
Ja, ich glaube nicht an diese Schwarz-Weiß-Denke, ja, dass dann immer der Schalter umgelegt wird und dann hat man das zu benutzen, weil es keine Alternative mehr gibt. Ich finde das total gut, dass wir halt alle möglichen Dinge einfach mal ausprobieren, ja, und man Technologie und Ideen im Wettbewerb miteinander laufen lässt, ja, und schaut, was sich bewährt. Und was sich bewährt bleibt, was sich nicht bewährt, geht wieder. Und so geht Entwicklung. Ja. Das hilft, glaube ich, wenig, wenn man zu sehr aus regulatorischer Sicht oder zu dogmatisch daran geht. Wir sollten auch verstehen, dass individuelle Mobilität, ob das jetzt ein Fahrrad ist, ein E-Roller oder was auch immer, ein Fahrzeug, solange es nachhaltig ist, ja fein ist, ja, und gut ist. Und Menschen sollten die Freiheit haben, ja, hinzugehen, wohin sie wollen. Wir sehen ja auch, dass in der Pandemie die Nachfrage nach individueller Mobilität deutlich gewachsen ist und dass das Bedürfnis da ist, einfach rauszugehen und mal irgendwo hinzufahren und mal was anderes zu sehen als das, was man in seinen vier Wänden an der Wand hängen hat.
Wie schaut Ihre persönliche Mobilität aus, Ihr Mobilitätsverhalten? Fahren Sie noch häufig Verbrenner?
Ich bin quasi im Moment dazu gezwungen, einen Hybriden zu fahren. Ich würde sehr gern 100% elektrisch fahren, allein die Autos gehen alle in Kundenhand. Und wir Mitarbeiter müssen leider verzichten, wobei dieser Verzicht mir nicht allzu sehr wehtut, weil ich denke, dass die Kunden da Vorrang haben sollten.
Gibt es für Sie momentan einen Hersteller, eine Marke, die bereits heute die richtigen Antworten für die Mobilität der Zukunft gibt?
Man sieht immer wieder das eine oder andere Konzept aufblitzen, das Promising scheint. Es gibt alle möglichen Fahrzeuggattungen und alle möglichen Bodystyles, wie wir die Designer das nennen, also Aufbauformen. Ja, mir ist jetzt aber nichts in letzter Zeit über den Weg gelaufen, wo ich sagen würde, wow, das habe ich noch nie gesehen und das reißt mich jetzt voll um und da haben wir nicht dran gedacht. Nee, das habe ich jetzt nicht gesehen. Wir haben aber natürlich auch ein breites Band an Mobilitätsformen im Angebot und elektrisch wird es halt noch viel breiter werden.
Sie sind jetzt seit fast 2 Jahren oberster Designer des Konzerns. Mit welcher Agenda sind Sie angetreten? Was wollen Sie erreichen in dieser neuen Position?
Ich möchte, dass Design als Disziplin für Faszination unserer Kunden einen Beitrag leistet in jeder nur denkbaren Ausprägung und Form. Ich möchte, dass die Marken ein klares, voneinander unterscheidbares Profil entwickeln und in diesem Wandel, in dem wir alle stecken, sich entwickeln und so attraktive Produkte anbieten, dass Kunden unsere Marken lieben und eine Beziehung dazu aufbauen. Das geht über das reine Produkt auch hinaus. Design hat inzwischen einen doch weitaus größeren Footprint und beeinflusst das Kundenerlebnis nicht nur mit dem Fahrzeug selber innen und außen, sondern auch in der Wahrnehmung der Marke, in dem, was man mit der Marke verbindet, im digitalen Erlebnis und. Gibt es da viele Facetten, die eine Rolle spielen? Ich denke, dass wir ein einzigartiges Kapital haben mit diesen Marken, das aber zu entwickeln ist, das in die Zukunft getragen werden muss. Und wir haben großartige Talente, großartige Designer in unseren Teams, sehr, sehr international, weit über 50 Nationalitäten, 1600 Kollegen, die mit all ihrer Kreativität an einem besseren, nachhaltigeren und faszinierenden Morgen arbeiten.
Wo steht Verkehrswende, Nachhaltigkeit auf Ihrer Agenda? In der Mitte, vorne?
Verkehrswende, Nachhaltigkeit treibt mich sehr um. Ob das Materialien sind, ob das Prozesse sind, ob es die Circular Economy ist, also wie mache ich aus einem Produkt erstmal ein langlebendes, weil das die höchste Form der Nachhaltigkeit, das einmal investiert und einmal gebaut, ein Produkt eine möglichst lange Lebensdauer hat und optisch nicht altert, sondern in Würde altert, halte ich für ganz besonders wichtig und ein großer Hebel, den die Designer auch in der Hand haben. Bin ich zu vordergründig, zu modisch, zu sehr auf den Effekt aus, dann tue ich dem Kunden nicht unbedingt einen guten Dienst. Gut investiertes Geld sollte nicht schnell altern, sondern nachhaltig investiert sein. Und dass wir das können, zeigen wir mit vielen Produkten, die heute noch auf der Straße sind und den Kunden immer noch Spaß machen und die hohe Restwerte haben und als Gebrauchtwagen geliebt sind. So geht halt nachhaltiges Design, ikonisch, zeitbeständig, einzigartig, charakterbildend. Das halte ich für sehr, sehr wichtig und das versuchen wir jeden Tag.
Ich bedanke mich recht herzlich für das Interview.
Sehr, sehr gerne.
Danke Ihnen.
Vielen Dank für Ihr Interesse an Electrified, der Podcast. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und natürlich auf unserer Webseite electrifiedmagazin.de.